Herr Jesus, auch heute Morgen dürfen wir wieder vor dich treten und dich anbeten und den Vater anbeten im Namen Jesu und dir danken, dass du den Weg gegangen bist ans Kreuz von Golgatha, den bitteren Todesweg. Und dafür hat dich Gott auch hoch erhöht und dir einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und im Namen Jesu dürfen wir uns segnen. Im Namen Jesu dürfen wir den Vater anbieten und anbeten und vor ihn treten und vor dich treten. Und durch den Geist deines Sohnes dürfen wir Abba, lieber Vater, sprechen und haben den Zugang zum Vater und dürfen kommen, wann immer wir wollen. Es ist ein wunderbares und großes Geschenk, dass wir mit aufgedecktem Angesicht deine Herrlichkeit anschauen dürfen. Unverhüllt und auch von deinem Wort empfangen dürfen und weitersagen dürfen, darin wachsen dürfen. Zweifellos heute noch stückweise und nicht vollkommen, weil wir einfach noch unseren Fleischleib tragen, der noch nicht erlöst ist und der noch gar nicht alles schauen kann. Und wenn ein Paulus in den dritten Himmel hineinschauen durfte, dann konnte er schon nicht mehr alles weitergeben und weitersagen, was er dort hörte, weil das ein Mensch noch nicht einmal sagen und aussprechen darf, was er dort gehört hat. Aber wir werden hineinverwandelt, werden in dieses Bild und werden hineinverwandelt in deine Herrlichkeiten. Darauf freuen wir uns. Das ist unsere Hoffnung und Zukunft. Und so lass uns in diesem Glauben und Wissen stehen und vorwärts gehen, dir entgegen, dem Ziele entgegen. Nun segne heute Morgen unseren Bruder Ullmann, wenn er uns dient, und gib ihm Gnade. Und wie immer wollen wir dich herzlich bitten, dass du doch Gnade zum Reden und zum Hören gibst, dass wir das Empfangene verarbeiten können und dass es Frucht bringt. So beten wir dich an, Vater, im Namen Jesu, und danken dir und rühmen deine Treue jetzt und immerdar, bis wir dich einmal schauen in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Meine geliebten Geschwister in Christo, liebe Freunde, wir grüßen uns alle in dem Namen, der über alle Namen ist, und freuen uns auf das Wort, was er selbst in unseren Herzen hinein lebendig machen wird. Das Thema ist klar ausgeschildert, ein großes Geheimnis. Manche fragen, ja, um welches Geheimnis wird es sich wohl handeln? Es gibt nämlich in den Geheimnissen zwei große Geheimnisse. Das eine in Epheser 5 und das andere in 1. Timotheus 3. Wenn ich den Text lese, dann werden wir wissen, um welches Geheimnis es sich heute Morgen und am Freitagabend handeln wird. Und zwar schlagen wir unsere Bibel auf und lesen aus 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16. Erstens Timotheus 3, wir können ja von Vers 14 ablesen. Dieses schreibe ich dir in der Erwartung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und jetzt kommt dieses Geheimnis. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, Gott geoffenbart, im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt und in der Nation geglaubt im Kosmos und aufgenommen in Herrlichkeit. Liebe Geschwister, wir schauen uns heute Morgen das Heilswerk Gottes, ihn und mit seinem Sohn Jesus Christus an. Zunächst eine etwas längere Einleitung und dann wollen wir anhand dieses Geheimnisses nur die ersten beiden Aussagen betrachten, die übrigen dann am Freitagabend. Es ist eine überaus köstliche Beschäftigung, wenn wir nicht mehr mit uns beschäftigt und zu tun haben, sondern wenn es uns ganz allein um ihn und sein geschriebenes Wort gehen darf. Dabei sollte uns nicht verborgen bleiben, dass gewaltige Herrlichkeiten in Gott äonenlang geheim gehalten wurden und niemand durfte hineinschauen. Das, was wir manchmal zu Weihnachten machen, nämlich Geschenke vorher schon wochenlang und Monate kaufen und sie dann sehr interessant auch einwickeln, bis dann endlich der Heilige Abend kommt und erst dann alles betrachtet werden kann, all das ist nur, ich sag mal, ein ganz kleines, ein primitives Schattenbild von dem, was generationenlang und vor aller Zeitbestimmung her in Gott verhüllt und verborgen war. Und wir dürfen wohl auch einmal fragen, wann es bei Gott diesen Heiligabend gegeben hat. Wann hat es diesen Heiligabend gegeben, wo er seine Herzensgedanken und die geheimsten Liebespläne endlich auswickeln und veröffentlichen konnte? Tiefste und letzte Gottesgedanken, wir müssen sagen, die Pulsschläge seiner nie zu Ende gehenden Liebe mit seinem auserwählten Israel, mit ihrer Christusgemeinde und dem ganzen Schöpfungsall wurden geheim gehalten. Die Geheimnisse oder auch die Geheimakte Gottes, sie waren über die Zielvollendung und all dessen, was geplant und geschaffen wurde, in Gott verborgen und verhüllt. Ja, wann gab es diesen Heiligabend bei Gott? War das da, wo Gott mit Abraham sprach und ihm große Verheißungen gab? War das der Heiligabend, als Mose zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprach? Oder wo Gott seinen Propheten ganz Gewaltiges geoffenbart hat? War das der Heilige Abend, als die Engel auf dem Flur in Bethlehem die Ankündigung seines Sohnes proklamierten? War das der Heiligabend? Oder war das bei der Verklärung? Oder bei der Himmelfahrt? War Pfingsten für Gott ein Heiligabend? Eine sehr gute Frage, finde ich. Für mich persönlich war der Heiligabend für Gott viel, viel später. Ich lese einen Text einmal, und zwar aus Epheser 3, Vers 8. Da haben wir vielleicht auch eine Antwort auf diese Frage, wann gab es bei Gott diesen großen Heiligabend? Epheser 3, 8. Da heißt es mir, ich habe mir das in meiner Bibel unterstrichen, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen, den unausdenkbaren Reichtum des Christus zu verkündigen und alle, die es betrifft, zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, was von den Zeitaltern her in Gott verschwiegen und verborgen war vor dem Gott, der das ganze Weltall geschaffen hat. Ja, jetzt haben wir einen Begriff, den müssen wir etwas klären. Was heißt hier Verwaltung? Verwaltung des Geheimnisses. Der Begriff im Text Economia hat eigentlich die Bedeutung von Haushaltung, von Verwaltung eines Hauses oder eines Besitzes. Es bedeutet eigentlich die geistliche Leitung und den von Gott bestimmten Ablauf der Heilsgeschichte und die darin eingebettete Gnadenverwaltung. Es ist also eine verwaltende Tätigkeit, eine Leitung, eine Lenkung und ein Teilen gemeint, wie in einem großen Hochhaus mit vielen Familien, alles in Frieden und in Wohltracht geschehen soll, so läuft auch der göttliche Plan der Heilsgeschichte. Der göttliche Plan der Heilsgeschichte ist also zusammengefasst, hat nur einen einzigen Inhalt, nämlich das gesamte Schöpfungsall unter dem Christushaupt einen Platz zu geben. Und dazu In diesem gewaltigen Ablauf der Heilsgeschichte dienen also auch Haushaltungen. Im Besonderen denken wir da auch an die Haushaltung des Vorsatzes der Gnade Gottes und seiner Geheimnisse. Ja, und da muss ich dann so, das Formulieren der Apostel Paulus war also der Erste, dem diese Verwaltung, und er war auch der Einzige, dem diese Geheimnisse anvertraut wurden. Er, der Vater, ist selbst glückselig darüber, als endlich ein ganz bestimmter Kairos, das ist also ein ganz bestimmter Zeitpunkt oder ein Zeitrahmen, dafür gegeben war, tiefste und letzte Liebes- und Zielgedanken mit seinem ganzen Schöpfungsall bekannt zu geben und zu veröffentlichen. Es ist eine Zusammenschau, die also der Vater in seinem Sohn diesen Mann gibt, ein Totalbild, eine Proklamation seiner Ziel- und Heilspläne, die alle Dimensionen der Weltallgeschichte durchdringen werden. Die Geheimnisse Gottes, die mit dem unermesslichen Reichtum und den Schätzen der Christusherrlichkeit gefüllt sind, werden nun zum Besitz für die Gemeinde freigegeben. Und das ist doch ein Unterschied. Wir dürfen nicht nur etwas sehen aus der Schrift, wie viele also gerade in der Urlaubszeit unterwegs sind und sagen, das musst du sehen, das musst du gesehen haben, dieses und jenes. Ja, und wenn die Leute dann vom Urlaub wieder nach Hause kommen, was haben sie davon? Nichts, Dias, ja, das Einzige, ja. Das Einzige, eine Erinnerung. Und deshalb ist das, was wir heute Morgen behandeln, nicht nur etwas zum Anschauen, ja, dass wir uns daran freuen, sondern zum Besitz eines jeden Einzelnen, der dazugehört. Epheser 1, Vers 9, er hat uns. Ich sag's ja immer wieder, bitte streichen wir das in unserer Bibel buntfarbig aus, unterschiedlich, er und uns. Das sind zwei unterschiedliche Faktoren. Wir dürfen die nie austauschen und verwechseln und das uns vor dem Er stellen. Wehe, wir tun das. Er steht immer auch in der Reihenfolge vor uns. Er hat, was hat er gemacht? Er hat uns. Ja, wer ist der uns? Wer ist der uns? Ja, alle, die zum lebendigen Glauben gerufen sind, die eine Bestimmung für den Christus haben. Er hat uns bekannt gemacht, das Geheimnis seines Willens, und zwar, ja, das muss man einfach farbig ausstreichen, nach seiner Lust, nach seiner Freude, nach seinem Wohlgefallen. Also die tiefsten Begriffsformulierungen, die es überhaupt gibt, die wir verstehen können, sind hier aufgeführt. Nach seiner Lust, nach seinem Wohlgefallen. Und der zweite Text, den lese ich aus Kolosser 1, 27. Da heißt es ja, ich. Also, wenn wir einmal betrachten, der Paulus, das muss doch ein eingebildeter Mann gewesen sein, dass er sich immer voranstellt. Aber das hat seine Bedeutung. Das hat seine Bedeutung. Mir, 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 mir. Und hier im Text 1,27, ich bin Diener und bin dazu beauftragt worden, nach der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben worden ist, nämlich das Wort Gottes, zu vollenden, zum Abschluss zu bringen. Also, damit der geschriebene biblische Kanon vollendet wird, zusammengefasst wird. Es gibt also keine Hinzufügung zu diesem biblischen Kanon. Und ich muss hier eigentlich deutlich sagen, auch die Visionen der Charismatiker und Pfingstler können wir außerhalb sehen. Von wegen, dass noch etwas zusätzlich der Gemeinde gegeben wird. Der Geist Gottes, der in solchen Menschen versucht, sich zu offenbaren, losgelöst von dem geschriebenen Wort, ist immer eine Verführung. Immer eine Verführung. Denn der Heilige Geist argumentiert ja nie aus sich selbst heraus, sondern immer in der Bindung zum Vater und dem Sohn. Und deshalb wollen wir vorsichtig sein, wenn jemand sagt, der Geist hat mir gesagt, der Geist hat mir gesagt. Liebe Geschwister, hier müssen bei uns alle Lampen aufleuchten. Der Heilige Geist hat immer sein Zentrum in dem geschriebenen Wort. Und nun ist das Wort Gottes durch diesen Dienst des Apostel Paulus zum Abschluss gebracht worden. Und da frage ich mal hinein, wodurch eigentlich? Mit welch einem Evangelium? Was macht eigentlich die Vollendung, den Abschluss des geschriebenen Wortes aus, des Gotteswortes? Was? Dass ich Vergebung der Sünde bekomme und an den Herrn Jesus glaube, das hat es schon im Alten Testament gegeben, die Vergebung der Schuld, damit nicht. Damit nicht. Das steht nämlich dann anschließend geschrieben. Und zwar geht es darum, zu vervollständigen oder zum Abschluss zu bringen, indem das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen, wer sind die Heiligen? Eben, die Gläubigen, seinen Heiligen ist es bekannt. Es ist veröffentlicht. Hier steht ein ganz anderes Wort wie bei Paulus. Dem Paulus wurde es von oben her geoffenbart, Apokalypse. Aber hier steht, seinen Heiligen ist es bekannt und veröffentlicht. So, und da habe ich die größten Probleme, das muss ich eindeutig sagen. Wenn das Wort stimmen soll und ich komme auf und ab, die Heiligen, die es gibt, jetzt aber seinen Heiligen bekannt gemacht, ist das bekannt? Ist das seinen Heiligen bekannt? Wir sitzen hier in einer frommen Gesellschaft ab, und dann kommen wir nach Hause und reden mit Bruder und Schwester in unserer Gemeinde. Du meine Güte, du, was da alles losbricht. An Widerstand, an Widerspruch. Von dem, was hier eigentlich jeden Einzelnen von Gott freigegeben ist zur Einsicht. Denn es steht ja anschließend, denn Gottes Absicht und Wille ist es, seiner Gemeinde es kundzutun. Das ist also kein Privileg von den Leuten, die mal 8 Tage hier auf der Langenstangenbacher Höhe Urlaub machen wollen, sondern das ist eigentlich nach dem Willen und Wohlgefallen Gottes für ein jedes einzelne Christusglied bestimmt, freigegeben. Oder ich denke an das Zeugnis aus 1. Timotheus 1,11, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Also unser Gott ist glückselig, war glückselig, als der Zeitpunkt kam, das Verborgenste, das tiefste Herzensgeheimnis jetzt endlich zu proklamieren, zu veröffentlichen. Und jetzt sind 2000 Jahre seitdem vergangen. Und also, ich kann den Apostel Paulus schon verstehen, dass er sagt, um dieses Willen ringe ich einen Todeskampf. Einen Todeskampf. Nicht nur, dass der Mensch zum Glauben kommt, sondern dass die Christusherrlichkeit in uns zur Entfaltung kommt, zur Ausgestaltung. Er sagt dann der Gemeinde bei den Galatern, sagt ihr, wer hat euch denn verhext? Wer hat euch denn betrogen? Ich ringe darum, dass der Christus in euch zur Ausgestaltung kommt. Darum geht es doch bei diesem Evangelium. Was muss Gott veranlasst haben? Den Heiligen im Alten Bund, den Propheten oder den Jüngern und Aposteln, das zu verschweigen. Selbst zu seinen Jüngern sagt er, es wäre eigentlich so vieles noch wichtig. Aber ich kann das euch nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Aber wenn der Geist Gottes kommt, was wird er machen? Ja, der wird euch in das Ganze der Wahrheit hineinführen und wird euch das Zukünftige, er wird euch ein Stück Heilsgeschichte erklären, nämlich, er wird euch erklären, dass Gott euch beiseite gesetzt hat. Israel. Das konnte der Herr ihnen damals noch nicht sagen. Er hätte ihnen ja in der Tat sagen müssen, mein lieber Petrus, 2000 Jahre, bevor geht's nicht weiter. Israel wird zurückgestellt. Es wird unter die Nationen gestellt. Ich habe euch viel zu sagen. Die Liebe Gottes kann auch zeitweise mal schweigen. Ihr könnt es gar nicht ertragen, aber wenn der Geist kommt, der wird euch das dann klar machen. Heilsgeschichte wird er euch erklären, dass Gott zu einer ganz bestimmten Gruppe für eine ganz bestimmte Zeit ein ganz bestimmtes Evangelium freigibt. Ja, wir müssen sagen, fast Unglaubliches hat Gott in sich verborgen gehalten. Und das ist also ein riesengroßes Paket göttlicher Herrlichkeiten. Ja, die Zeit vor dem Mauerfall bleibt also für mich jedenfalls aus dem Osten unvergessen. Unvergessen. Zu Weihnachten bekam man dann manchmal ein Paket, natürlich aus dem Westen. Aus dem Westen bekam man dann geschickt. Und ich muss das mal sagen, schon das Auswickeln, das war für uns, das war ein Festtag. Das war eine Sahne für sich. Ja, da wickelt man aus und findet dann, ah, du, ein Stück Kakao, Kaffee, Apfelsin und Salzheringe. Tja, war für uns eine Kostbarkeit. Denn bevor die Heringe in der Ostsee gefangen und dann ins Erzgebirge kamen, da waren die schwarz und stanken auch manchmal. Wir haben uns riesig gefreut. Ja, riesig gefreut. Angenommen, man könnte den Inhalt dieser Gottesverheißungen mal im Bild gesprochen, meinetwegen das KDW, Kaufhaus des Westens, oder in Berlin ging ich manchmal in Karstadt. Man könnte also das ganze Inventarium dieses Kaufhauses in einem riesen Paket zusammenfassen. Und wir bekämen das zu Weihnachten geschenkt. Dann hätten wir also ein ganzes Jahr mit dem Auswickeln zu tun. Ja. Nun hören wir einmal doch hinein. 14 solcher gewaltige Pakete hat Gott dem Paulus und seiner Gemeinde anvertraut. Ich frage ihn mal, wissen wir etwas davon? Haben wir davon Kenntnis? Wenn ich hineinfragen würde, 14 solcher Pakete, können wir eins davon nennen? Der Ehe, ja, ja. Das Geheimnis, wir werden nicht alle sterben. Wir werden nicht alle sterben, es gibt eine Generation, die darauf warten kann, wir werden verwandelt werden. Das Geheimnis, wie lange wird Israel unter der Decke sitzen, verblendet sein. Das 14 davon, wir hätten also eine ganze Konferenz und darüber hinaus hätten wir mit diesen Paketen, mit dem Auswickeln zu tun, wären damit beschäftigt. Ja, kennen wir sie, wissen wir davon, sind wir damit beschäftigt mit dem Auswickeln dieser Kostbarkeiten oder haben wir es nur mit uns zu tun, pausenlos mit uns, ich meiner mir, ja. Oder, kann auch sein, es wird nicht verkündigt. Das kann es ja auch sein. Die Gemeinde Gottes bekommt überhaupt keine Kenntnis davon. Wird nur am Anfang stehen gelassen. Ich komme ja aus der landeskirchlichen Gemeinschaft, EC, und da gab es ja nun auch große Fragen. Und der Prediger da hat mich dann immer gefragt, Johannes, wie siehst denn du das? Und ich habe versucht, nach meinem Verständnis damals, ihm eine Antwort zu geben. Ach, da sagt er, lieber Johannes, das ist zu kompliziert. Wir sind eine Erweckungsbewegung sind wir. Da habe ich gesagt, nun meine Güte, es kann doch nicht angehen, eine Bewegung, nur die Menschen zum Glauben ruft, den sie dort stehen lässt, geistlich verhungern lässt. Könnte das dann stimmen, was Ströder gesagt hat, die meisten Kinder Gottes sterben in Windeln? Könnte das sein, dass die Leute, die hier vorn stehen, in die Gemeinden, tief beschämt werden an jenem Tage? Tief beschämt werden. Das kann ich euch sagen, einmal, da predigte ein Pastor bei uns im Dorf Chemnitz über das Geheimnis Israels. Im Sozialismus, schon das Thema hat mich, ja, und dann der Inhalt, die Aussage, mich hat es fast von der Bank gehoben, vor Freude. Ich hatte diesen Pastor dann mit dem Trabi nach Hause zu fahren, da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, wie oft haben Sie eigentlich über dieses kostbare Thema gesprochen? Da hat er gesagt, kann ich Ihnen genau sagen, 1932 in Plauen und 1980 in Dorf Chemnitz. Ich sagte, weshalb das? Und die Antwort war, die Gemeinde ist doch nicht fähig und reif, diese Gedanken zu verstehen. Ich sage, da bin ich anderer Meinung. Wenn Sie warten wollen, bis die Gemeinde gewachsen ist, dann werden Sie absterben. Und in der Tat, 8 Wochen später war er tot. Liebe Geschwister, ist das Geheimnis bekannt? Wo wird es bezeugt und verkündigt? Und der in den 14 Paketen enthaltene Inhalt ist unvergleichlich gewichtiger und herrlicher als alles, was in den Schaufenstern dieser Welt ausgestellt ist. Das müssen wir doch, wenn wir dann 60, 70, 80 Jahre sind, das müssen wir doch mal kapiert haben. Also diese Welt mit all dem Glanz und Schein muss doch unser Herz nicht mehr erfüllen. Wenn das mit 20 Jahren passiert, dass man von einer Schaubude in die andere rennt, kann das ja passieren. Aber wenn 60-Jährige, 50-Jährige im Glauben noch immer noch den Dreck dieser Erde hinterher rennen, und das muss ich, was müssen wir denn? Von ihm allein und seinem geschriebenen Wort und dem Reichtum des Christus erfüllt zu sein, das ist zwingend, weil darin nämlich das Wohlgefallen, die Freude, die Lust und die Herrlichkeit des Vaters zusammengebunden ist. Ihr merkt schon, also der Reichtum des Christus hat mich von der Fußsohle bis zum Wort der Herzwurzeln ergriffen. Ja, gegen diesem unermesslichen Reichtum, sage mal, ist das Kaufhausangebot ein lächerlicher Plunder. Paulus schreibt ja von Geheimnissen, die der Welt und den Leuten um uns her verborgen sind. Aber nicht nur den Leuten draußen, auch den meisten Kindern Gottes, die haben gar kein Interesse für die Liebesabsichten Gottes im Himmel. Vergessen wir nicht, der Vater will uns mit seinem unerzählbaren Reichtum der Herrlichkeit Christi beschenken. Er kann sagen, alles ist euer. Deshalb müssen wir nicht alles besitzen und alles gesehen haben. Alles ist euer, sagt er. Und dann, das sagt er der Gemeinde zu Korinth, die auch in den Schaubuden dieser Welt herumgegafft hat und ihr Lebensinhalt wo ganz anders gesucht hat. Es ist alles euer, es sei die Welt. Die Welt. Ich kann mich also freuen über alles, was draußen steht, über schöne Autos und Blumen und also alles, was kann ich mich freuen. Es ist die Welt, es gehört eigentlich in diesem Grunde, gehört das alles uns. Das gesamte Inventarium gehört uns. Es sei die Welt, das Leben oder der Tod. Auch der Tod, weil wir mit dem Christus zusammengebunden sind, ist er Sieger über den Tod, gehören zu ihm. Auch der Tod, sagt Paulus in Römer 8, kann das nicht mehr scheiden. Aber die Aussage ist noch größer. Auch der Tod gehört zu uns. Es sei die Gegenwart. Also das, was heute abläuft. Oder es sei das, was in Zukunft läuft. Alles gehört uns. Liebe Christen, warum sind wir denn so unruhig, so voller Unfrieden? Ach, was, es wird doch nicht der Euro zusammenbrechen. Was wird nur aus dem Euro? Da bricht mit Sicherheit zusammen. Denn einmal wird alle Währung aufhören. Auch der Dollar wird sterben. Es wird einmal alles aufhören. Es ist die Gegenwart, die Zukunft. Ihr seid es Christus. Oh, eine Aussage. Ihr seid es Christus. Und der Christus ist Gottes, gehört zu ihm. Jeder Einzelne soll Einblick und Verständnis haben, was uns denn da alles in Christus geschenkt und anvertraut ist. Und wie gesagt, von den 14 großen Paketen werden 2 als groß bezeichnet. Als außergewöhnlich, als großartig. Das eine große Geheimnis, Epheser 5, hat gesagt, das Geheimnis ist groß, ich aber sage es in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Und das andere, das haben wir gelesen, 1. Timotheus 3,16, anerkannt, groß ist das Geheimnis von der Gottseligkeit. Das heißt, der Gemeinde ist es bekannt, anerkannt, die Gemeinde, der ist bekannt und sie bekennt sich auch dazu. Nur Träger des Geistes haben Einblick und nur ihnen allein ist geoffenbart und bekannt, was als Geheimnis dem Paulus anvertraut worden ist. Die anderen haben keinen Zublick. Wir könnten stundenlang auch mit gewissen gottesfürchtigen Menschen diskutieren und uns unterhalten. Es ist kein Zublick da. Das ist also eine von mir auch unbeantwortete Frage. Da lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 7. Wovon wir aber reden. Ja, wovon wir reden? Wovon reden wir denn? Wovon reden wir? Also wenn wir zusammen sind, dann sind wir ganz natürlich. Ganz natürlich, muss ich sagen. Wir reden auch davon, wie es dem Bruder und die Schwester, dem Max und die Lisa geht. Wir fragen einmal nach den Kindern und so, wir sind ganz natürlich. Wir fragen natürlich auch, was macht die Weltgeschichte und was macht das unmögliche Regierungsprogramm hier in Berlin und was wird aus Israel? Wir reden auch ganz über die Dinge des Alltags. Aber Paulus sagt, wofür wir aber reden, wovon wir aber reden, das ist Weisheit Gottes, und zwar in einem Geheimnis. In einem Geheimnis. Und dieses Geheimnis war verborgen vor den Äonen in Gott und ist aber nun zu unserer Herrlichkeit freigegeben. Es ist bekannt gemacht. Was hat denn Gott so lange in sich getragen und geheim gehalten? Warum hat er es dem Abraham nicht mitgeteilt und den 12 Aposteln? Warum nicht? Es war verriegelt, es war verriegelt. Kann denn das sein, dass es die Weisheit Gottes war, die in einem Geheimnis verborgen gehalten wurde? Das heißt, bevor es Zeit gab, steht hier, vor den Äonen, bevor es Zeit gab, uns als seine Kinder oder uns als seine Kinder und seine Söhne zu berufen, kann das sein, dass der Vorsatz Gottes darin besteht, uns, die wir dann viel später in die menschliche Existenz hineintreten, hineingestellt werden, dass Gott am Anfang in seinem Sohn mit uns beschäftigt war und einen Vorsatz gefasst hat, der nie wieder zurückgenommen wird. Einen Vorsatz für die Gemeinde und damit für jeden Einzelnen, kann das sein? Denn was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, und in keines Menschen Herz gekommen ist. Ja, jetzt sagen die Verkündiger alle, das ist also ein Wort, das wird drüben wird das erfüllt werden. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen, was kein Menschenherz erdenken und ersinnen konnte, das hat Gott denen bereitet, gegeben, die in einem Liebesverhältnis zu ihm stehen. So, und die meisten hören hier auf, denn das geht ja weiter. Uns aber, wer ist der uns? Wer ist der? Uns aber hat es Gott geoffenbart, freigegeben, denn der Geist Gottes erforscht die Tiefen der Gottheit. Er erforscht alles. Ich werde gerade erinnert, ich bin also mit 15 Jahren zum lebendigen Glauben geführt worden. Und dann gab es die große Auseinandersetzung unserer Gemeinde. Da gab es Brüder, die wussten um die Endausgänge. Und es war für mich die Höllenqual in die, von Ewigkeit zu Ewigkeit, unaufhörlich. Und da sagen ein paar Brüder, das wird einem aufhören. Ich bin bei dieser Überlegung fast durchgedreht. Also fast zum Überschnappen. Ich habe Tage und Nacht gelesen, von Arbeit nach Hause kam. Mit 17 Jahren dann, weiß ich, habe ich in einer Gebetsgemeinschaft, in der Landeskirchengemeinschaft, wir haben also über Silvester, haben wir Gebetsgemeinschaft, über Mitternacht gebetet. Da habe ich mit 17 Jahren gebetet, wenn das wahr ist, lieber Vater im Himmel, dass der Geist alle Dinge erforscht, auch die Tiefen der Gottheit, bitte dann offenbare dich mir. Ich konnte nicht mehr weiter. Es hat noch ein halbes Jahr gedauert, dann abends mal, fast Mitternacht, beim Lesen von 1. Korinther 15, Vers 22, so wie sie in Adam alle sterben. Ich habe das vielleicht hundertmal gelesen. So werden sie in dem Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder, der hier sitzt und die draußen sind. Streichen wir ja einmal das Wort jeder an, dass wir nicht denken, es geht nur um uns. Ein jeder in seiner Ordnung oder in seiner Reihenfolge. Als dieses Licht in mein Herz hineindrang, dann bin ich aus dem Bett raus, auf die Knie und habe dem Vater gedankt für die Endausgänge all seiner Wege. So tief ist die Botschaft in mir verwurzelt und Gott hat Gnade gegeben, dass also dieser Reichtum des Christus mein ganzes Leben ausgefüllt hat und ich, ja, inzwischen sind über 50 Jahre vergangen, dass Gott zu diesem Wort gestanden hat. Und nie, nie, nie möchte ich diese Botschaft auswechseln und irgendwo anders mich bestätigen lassen. Liebe Geschwister, uns aber hat Gott es offenbart. Liebe Geschwister, wenn uns der Zublick fehlt, dann beten wir doch, ringen wir doch einmal darum, dass der Vater voller Freude ist, uns mitzuteilen, was das größte Liebesvermächtnis ist, mit seinem Sohn uns einmal alles zu schenken. Alles zu schenken. Beten wir, dass das Wort entfaltet wird und zu einer nie versiegbaren Quelle der Freude und Glückseligkeit. Wenn das wahr ist, zweifeln wir daran? Geheimnisse Gottes sind nicht für Ungläubige, die keinen Heiligen Geist haben. Ihnen ist das alles verhüllt, verbaut. Es ist ihm alles eine Torheit. Man kann dieses Wort Gottseligkeit auch mit wohlgefälliger Ehrung, mit Frömmigkeit, mit Gottesfurcht, mit Wohlehren wiedergeben. Es bedeutet, dass Gott in seiner Gemeinde wie auch in jedem persönlichen Leben den absoluten Vorrang, den ersten Platz hat. Es geht bei diesem Geheimnis hier in 1. Timotheus 3, Vers 6 in erster Linie nicht um uns, sondern um die Glückseligkeit Gottes. Die Glückseligkeit Gottes. Aber in unserer Verkündigung geht es dann pausenlos nur um uns. Was wir zu machen haben und zu tun haben, können wir nicht mal umschalten, auch einmal hineinschauen durch das geschriebene Wort in das Herz Gottes, in die Glückseligkeit unseres Vaters im Himmel. Wir sollten doch einmal darüber nachdenken, dass Paulus von einem glückseligen Gott spricht, weil er ihm das Evangelium der Herrlichkeit anvertrauen konnte. Verstehen wir, dass es sich hier um 14 Pakete handelt, die Gott seiner Gemeinde anvertraut hat. Und Gott im Himmel empfindet große Lust, große Freude, uns damit zu beschenken. Nur ist die Tragik, dass die meisten Kinder Gottes dafür kein Empfinden haben. Aber trotzdem bleibt unser Vater im Himmel unsagbar glücklich. Also er lässt uns von der Interessenlosigkeit, lässt er sich einfach überhaupt nicht beeinflussen. Das ist sein Wesen, sich selbst zu geben in seinem Sohn, sich selbst mit seiner Liebe und seiner Herrlichkeit zu verlieren an denen, die Träger des Geistes sind. Er ist unsagbar glücklich, die Vorsätze und die Liebesgedanken seines Herzens der Gemeinde wissen zu lassen. Sie sind ja dazu bestimmt, diese einzelnen Glieder und die Gemeinde, das hinauszuführen, was er beschlossen hat. Es ist ja die größte Tragödie von einem Unternehmer, wenn er einen Sohn hat, der nun endlich erwachsen ist, 18 Jahre, und er ihn mal von seinen Hobbys dann hereinnimmt ins Büro und er macht einen Tresor auf, den bisher niemand gesehen hat, weder die Mitarbeiter noch die Sekretäre, und sagt, mein Sohn, schau doch mal, das ist alles in meiner Projektion, das, was aus dem Betrieb werden soll. Also so gewaltig. Ja, und was sagt der Sohn? Der Sohn, Papi, kauf mir ein Eis, oder ich gehe lieber hinaus wieder und spiele mit den anderen im Sand. Backe Kuchen. Was macht der Vater dann? Der weint und geht ins Nebenzimmer, weil er es nicht ertragen kann. Einen Sohn zu haben, der sich nicht für die Liebesinteressen innerlich frei machen kann. Ja, wir sind dazu bestimmt, um das hinauszuführen, was er beschlossen hat. Und nur aus diesem Grund ist die ganze Schöpfung auf uns auch, auf seine Gemeinde ausgerichtet, weil wir ihnen das verheißene Gottesleben vermitteln sollen. Liebe Geschwister, was an uns und mit dem Glauben zusammengebunden ist, das hat doch eine so große Bedeutung. Nicht nur der Vater wartet endlich darauf, uns völlig in dem Christus alles zu geben, anzuvertrauen, damit auch die Schöpfung wartet, hat auch eine Sehnsucht. Und worauf wartet sie? Sie wartet nicht auf den Vater, auch nicht auf den Christus, sondern auf das Offenbargemachtwerden der Söhnegemeinde. Weil die Söhnegemeinde eigentlich das Ausführungsorgan ist, all dessen, was getan werden soll. Deshalb wartet sie auf dein und mein Vollendetsein. Unser Vater hat ureigenes Interesse, der Geist in uns, jeden Tag, will uns aufmerksam machen. Schau doch nicht zu lange in die Tiefe. Gaff doch nicht zu lange die Welt und das Wesen dieser Zeit an. Sondern lass dich doch mal frei machen für das, was geschrieben steht. 3 Kapitel später, Timotheus schreibt Apostel Paulus noch einmal von einer Glückseligkeit. In 1. Timotheus 6, 13 bis 16. Ich gebiete dir, lieber Timotheus, vor Gott, der das ganze All lebendig macht, ins Leben zeugt, und Christo Jesu, der vor Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot, das Innenziel, unbefleckt und sauber bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Das ist also die sichtbare Proklamation unseres Herrn, wo er seine Gemeinde zu sich ruft, welche zu seiner Zeit der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige und der Herr aller Herren, er hat seine Herrschaft, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, welchem Ehre sei und Macht. Amen. Die Wiederkunft und die Erscheinung seines Sohnes für seine Gemeinde ist für den Vater aller glückseligstes Erlebnis. Verstehen wir? Der glückselige Gott kann es nicht erwarten, dass endlich der Sohn seine Söhne bekommt, damit das Haupt endlich eine funktionsfähige Körperschaft erhält. Deshalb ist der Vater glückselig. Doch nicht, dass er endlich diese traurige Truppe dann oben hat und für immer dann mit ihnen den Himmelssaal mit Halleluja füllen will. Damit nicht. Nein, es ist da etwas damit zusammengebunden. Endlich ist der ganze Christus fertig. Denn die ganze Sehnsucht des Vaters liegt auf seinem Sohn und auf seinen Söhnen. Ob auch unsere Herzen in diesem Gleichklang der Glückseligkeit einmal schwingen könnten? Also wer Heißgeschichte nur im Kopf hat, das ist also so ein eiskaltes Abhandeln von Gottes Gedanken. Ich komme in Versammlung, da friert man schon, wenn man reinkommt. Also Kühlhaustemperatur, muss ich sagen. Kannst nur frieren. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Große Gedanken, die können doch nicht nur unseren Kopf erfüllen, sondern auch das Herz, das Zentrum unseres Seins, unsere ganze Persönlichkeit. Liebe Geschwister, wenn wir mit dieser Botschaft nicht ganz dahinter stehen, nimmt sie der andere nicht ab. Die wissen ganz genau, na, da redet nur fromme Worte. Ja, und ich lese dazu noch ein paar Verse aus Titus 2, 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Sie ist erschienen, hängt ja mit dem Thema zusammen. Das Geheimnis ist groß. Die Gnade Gottes ist erschienen, Luther übersetzt das sehr schlecht. Sie ist nicht allen Menschen erschienen. Das ist verkehrt. Die Gnade ist erschienen allen Menschen zur Rettung. So ist es. So muss es genau übersetzt werden. Uns aber, verstehen wir? Die Gnade Gottes ist reich, sie ist erschienen. Das Programm ist, alle zu retten. Uns aber, gibt sie jetzt Unterweisung, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, aber inmitten des jetzigen Zeitlaufes des Äonis besonnen und gerecht in den Seligkeiten Gottes leben, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erwartung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns loskaufte. Wovon denn? Wo wir von Haus aus hinein verpflanzt und versklavt sind. Das ist viele nicht, wir werden ja bei dem ersten Punkt drauf kommen, nicht klar, wo wir von Haus aus eigentlich stehen. Losgekauft, herausgekauft von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Dieses rede und ermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit. Das Geheimnis von den Seligkeiten Gottes. Das Geheimnis von den Seligkeiten Gottes will uns auch zu glückseligen Menschen machen. Ob das dem Heiligen Geist heute Morgen gelingt bei uns? Also ich bete jedenfalls darum, ich habe dafür gebetet. Der Herr öffne unsere Herzen und bitten dem Herrn, dass er dies ganz tun soll. So, das war die Einleitung. Ich habe noch 10 Minuten Zeit für die 2 Punkte. Erstens, Gott ist geoffenbart im Fleisch.
11 Minuten, weil du 1 Minute zu spät gekommen bist.
Die Weltallerlösung begann mit dem Herabstieg und der Erniedrigung des Gottessohnes im Fleisch. Dort begann die Weltallerlösung. Nur ein Gott, der in die Vergänglichkeit dieser Welt und in dieser sterbliche Fleisch sich hinablassen konnte, war in der Lage zu leiden und am Kreuz sterben zu können. Als Geist war das nicht möglich. Und das Wort der Logos wurde Fleisch. Paulus fasste das in Philipper 2 zusammen, in 7 Stationen. Er verließ die Gestalt Gottes, die Ebenbildlichkeit. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde in der Art und Weise dem Menschen gleich. Er erniedrigte sich selbst, lernte den Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gott schämte sich nicht, den überaus sündigen Fleischesleib des Menschen anzuziehen. Er stieg freiwillig in die tiefsten Tiefen der Sünde. Alles, was es an Dreck, an Elend, an Verbrechen gab und geben wird, alles wurde auf ihn, den Sohn, gelegt und durch seinen Sohn am Kreuz für immer ausgelöscht. Da stürzt ein 14-Jähriger in einem alten Bergwerk. Keiner wollte hinunter, ihn retten, aber einer, ein 18-Jähriger, erklärte sich dann bereit. Er wurde an Seilen hinuntergelassen und da findet er diesen Jungen bewusstlos und mit zerschmetterten Gliedern. Da zieht er seine Kleider aus, macht so ein Bett, legt die Seile drum und dann wird dieser 14-Jährige nach oben gezogen. Völlig nackt. Ist also dieser Mann hier unten, wurde zurückgelassen. Das ist für mich ein Stück Golgatha. Wir waren so tief und hoffnungslos abgestürzt, dass keiner von sich und aus sich selbst heraus sich retten konnte. Nur er, der Sohn Gottes, ging selbst für uns diesen Weg. Wie singen wir, Welt ging verloren? Christ, ward geboren, freue dich doch, du Christenheit. Er selbst steigt in das Fleisch, in das rebellische, von Sünde und Tod durchsetzte Gefäß hinab, in den letzten und schmutzigsten Schlupfwinkel der Sünde. Und dort holt er uns heraus und nimmt uns zu sich und füllt uns mit seinem Leben. Das ist also ein Vorgang, den können wir nicht erkaufen und in dieser Welt irgendwo noch einmal erleben. Ob wir das nachempfinden können, von jetzt an, dass Gott seine gefallene Schöpfung wieder zu ihm zurückkehren kann, von jetzt an. Das ist also ein herrlicher Ausgang. Wann werden wir endlich begreifen, dass es bei dieser Botschaft nicht in erster Linie um uns, sondern um ihn und die Verherrlichung Gottes des Vaters geht, und zwar in allen Dimensionen der Schöpfung. Der Sohn ist da nicht erschaffen worden, wie wir Menschen oder wie die Engel oder wie der Kosmos, sondern er ist gezeugt, aus dem Vater herausgezeugt worden, aus Gott geboren. Gott besaß ihn schon im Anfang seines Weges, vor seinen Werken. Ich war eingesetzt von jeher, vor Urbeginn, vor den Uranfängen der Erde. Ich war geboren, steht in Sprüche 8, und nicht geschaffen. Das ist der große Unterschied. Für uns unfassbar, der vom Vater gezeugte Sohn, der Abglanz, die Prägung des Wesenhaften, Ebenbildes, wurde Fleisch, nahm Menschengestalt an und starb am Kreuzestod. Er ließ sich in die Vergänglichkeit, in das Gefängnis von Raum und Zeit einsperren und atmete 33 Jahre lang den Gestank der Sünde, bis er starb am Kreuzestod. Gott geoffenbart im Fleisch. Die Zeugung des Gottessohnes wurde ja in einem sündigen Leib der Maria, wurde sie vollzogen, von wegen der katholischen Kirche, von der, wie heißt das, unbefleckten Empfängnis der Maria. Das ist also ein scheußliches Lehrsystem. Ja, das heißt, 23 Chromosome waren göttlichen Ursprungs und 23 Chromosome entstammten der Sündenmasse der Maria. Jesus entstammt der menschlichen Seite durch Maria von dem Samen Davids ab. Deshalb lesen wir das von dem Weibessamen. Und wir lesen ja in mehreren Zusammenhängen nach dem Samen Davids, auch bei dem Apostel Paulus. Die Erbmasse des Todes trug also auch der Sohn Gottes, nur ohne Sünde. Er war das Lamm ohne Fehl. Weder in Gedanken, weder in Worten noch in Taten gab es ein Abweichen vom Willen Gottes. Er lernte den Gehorsam bis ans Kreuz. Der von keiner Sünde wusste, den hat Gott zur Sünde als den Verursacher der Sünde gemacht. Nur weil der Sohn Gottes Fleisch wurde, dem sterblichen Menschenleib annahmen, war das Kreuz und die Schlachtung des Lammes überhaupt möglich. Und Gott verdammte und verurteilte die gesamte Sündenmasse in den Leib seines Sohnes hinein. Sünden, Schuld des Kosmos, alles wurde hineingegeben. Und Römer 8,3 heißt es, was auch durch das Gesetz nicht möglich war, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend alles Gericht ins Fleisch hinein verdammte, auf das die Rechtsforderung des Gesetzes, ich füge auch der Finsternis noch mit hinzu, die Rechtsforderung des Gesetzes in diesem Sündopfer vollständig bezahlt werde. Gott lud also das gesamte Fluchgericht mit Finsternis und Tod, mein Versagen und meine Schuld und meine Schande und deine, lud er auf seinen Sohn ab und bezahlte mit seinem Sohn als den höchsten Kaufpreis, der er imstande war zu bezahlen, an die Gesetzesengel des Lichtes und an Satan. Ich kann mir vorstellen, den Gedanken habe ich einfach gedacht, dass nachdem die Sünde in den Kosmos hereinkam und die Menschheit zu Sklaven der Sünde wurden, Gott dem Satan die Frage stellte, was forderst du eigentlich, wenn ich die Schöpfung wieder zurückhaben will? Was ist der Preis, den du forderst? Was ist der Preis? Und die Antwort war, was war die Antwort? Der Tod deines Sohnes, das war die Antwort. Das war der Preis. Da er der einzige Sohn war, löschte Satan damit auch den rechtmäßigen Erben aus. Dass aber Gott in seiner Weisheit den Sohn als Opferlamm schlachten ließ und somit alle Rechtsforderungen Satans vollständig bezahlte, das war der Finsternis nicht bekannt. Dazu hatte sie noch einen Sündlosen in ihrem Gefängnis eingesperrt. Der konnte unmöglich dort bleiben. Und so rief der Vater seinen Sohn aus dem Tode heraus und macht ihn wieder lebendig. Und das finden wir ja dann auch in dem Zeugnis 1. Korinther 2. Ja, wenn das die Weisen und Klugen dieser Welt gewusst hätten, was sie machen. Die Fürsten dieses Zeitalters haben es nicht erkannt, denn wenn sie das erkannt hätten, hätten sie den Sohn der Herrlichkeit nicht umgebracht. Damit ist doch nicht die Priesterschaft in Israel gemeint, sondern da sind ganze Mächte des Kosmos dahinter. Nicht wahr? Jesus sagte das Gleichnis von den Weingärtner, da hat er den Garten verpachtet, da schickt er seine Knechte, die haben ihn alle verprügelt. Und dann sagt er, es hilft nicht anders, ich muss meinen Sohn senden. Und was haben die Weinpächter gesagt? Jetzt kommt der Sohn, jetzt kommt der Erbe, den bringen wir um. Und dann sind wir eigentlich die Erben des Weinbergs. Falsch gedacht. Seht einmal hin, sagt Johannes, als er ihn sah, der Täufer. Seht ihn mal, betrachtet ihn doch mal. Das ist das Lamm, das einzige fehlerlose Lamm, was die Schuld und Sünde der Frommen hinwegträgt. Schreien Sie doch dagegen, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht. Deshalb muss man schon mal aufpassen bei mir, weil ich manchmal das Verkehrte sage, um das Richtige darzustellen. Er ist das Lamm, der die Sünde des Kosmos hinwegträgt. Es wäre schon allerhand, wenn er unsere Sünde mitnehmen würde. Aber dafür ist das Lamm nicht gestorben am Kreuz. Die Strafe liegt auf ihn, als dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Oder ich denke an 1. Petrus 1, 19 bis 20, wir sind erlöst. Was heißt erlöst? Was heißt denn das erlöst? Das heißt losgekauft. Da ist ein Preis gezahlt worden. Und diesen Preis hat der Vater in seinem Sohn am Kreuz bezahlt. Ihr seid losgelöst, ihr seid erlöst, nicht mit Gold und Silber, auch nicht von dem eigenen Wandel eurer Mütter und Väter und Großmütter, sondern wodurch? Eines unfehlbaren, fehlerlosen Lammes, was geschlachtet ist, schon vor Grundlegung der Welt. Also, ich war ja in Rettenbach zusammen über das Thema Gottes Heilswege im Unheil der Zeiten. Also im Ablauf des Unheils hat Gott schon gewaltige Rettungswege vor der Schöpfung geplant, durchgerechnet, dass kein Minus am Ende herauskommt. Und der größte Rettungsweg, die Grundlage ist sein Sohn. Da beginnt er. Ja, noch 2-3 Minuten, so viel erbete ich mir, weil ich den zweiten Punkt fertig mache. Und zwar, der zweite Punkt ist gerechtfertigt im Geist. gerechtfertigt im Geist. Wenn nur ein Flecken der Sünde auf dem Opferlamm zu finden gewesen wäre, hätte Satan Anklage erhoben. Aber es war fehlerlos, es war makellos, was der Welt Sünde hinwegtrug. Deshalb konnte die Hölle den Sohn Gottes nicht halten. In der Energie Gottes holte der Vater den Sohn aus den Toten heraus und keiner der finsteren Mächte wagte, den Mund zu öffnen. Sie mussten alle zur Seite treten und mussten ihm die Schlüsselgewalt herausgeben und keiner der finsteren Mächte wagte da noch ein Wort zu sagen. Nein, die Schlüsselgewalt erhielt der Sohn. Und weil der Kaufpreis in der Dahingabe des Gottessohns das gesamte Sündendrama der Schöpfung aller Zeiten einschließt und für immer ausgeglichen hat, ist Gott gerechtfertigt, auch alle seine Geschöpfe wieder zu ihm zurückzuführen. Haben wir den Gedanken jetzt verstanden? Weil er für alle bezahlt hat. Die Herausführung der Schöpfung ist das alleinige Angelegenheit Gottes. Alleine Angelegenheit Gottes. Keiner kann sich da erheben und sagen, was machst du eigentlich? Auch Satan nicht, weil Gott die Rechnung vollständig mit dem Tod seines Sohnes bezahlt hat. Und Christus muss nicht noch einmal sterben, weil da im Winkel des Weltalls noch irgendwo ein Sündenrest zu finden sein wird. Das, was am Kreuz abgehandelt wurde, betrifft also alles, was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrifft. Alles, mein armes und unscheinbares und verlorenes Leben ist da auch mit drin. Wir können doch nur von der Dimension der Größe Gottes hineinschauen in unser persönliches Leben. Und können nur Halleluja sagen für die Weisheit seiner Wege, die solches erdacht hat. Gott ist gerechtfertigt und holt seinen Sohn wieder aus dem Tod heraus. In der Auferstehung Jesu rechtfertigt Gott seinen Sohn und bezeugt damit, dass die Versöhnung durch das Kreuz Christi das ganze Weltenall erreicht hat. Die Auferstehung ist das Siegel Gottes auf das vollbrachte Werk des Sohnes. Er ist in allem gerechtfertigt und rechtfertigt die, die des Glaubens an Jesu Christus sind. Gott ist gerechtfertigt. Das heißt, ja, den Gedanken muss ich noch anführen, dass Gott ja nicht alles auf einmal macht. In der Tat hätte er das Recht, seit Golgatha alles wieder herauszuholen. Und zwar in einem Augenblick, das macht er aber nicht. Wir hatten gelesen in 1. Korinther 15, so wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christo alle lebendig gemacht, ein jeder in seiner Reihenfolge. Und dann wird noch aufgezählt, in welcher Reihenfolge. Er ist immer der Erste, dann kommt die jetzt Christus und dann kommt nicht das Ende. Liebe Geschwister, in unserer Bibel sollten wir das Ende einmal durchstreichen, weil es dann nicht dasteht. Da sind die Frommen fertig. Wenn der Herr seine Gemeinde hat, dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Die sich bis zu dieser Zeit nicht bekehrt haben, die kommen in einen Schnellkochtopf und da wird zugedreht. Darf niemand wieder raus. Ja, dann das Ende. Tellos steht da. Die Zielvollendung. Und wie wird sie sein? Wie wird sie sein? Dann beginnt der Obrigkeiten, Gewalten, alles, der Stufennahe. Alle Ebenen der Schöpfungsebene werden erreicht. Und der letzte, bis alle Feinde, so wird die Herrschaft sein, alle Feinde. Unter dem Schemel seiner Füße liegen und der letzte Feind ist der Tod. Merken wir das ganze Programm. Ein jeder in seiner Ordnung. Ja, oder ich denke daran, 1. Korinther 1,30, aus Gott seid ihr. Liebe Geschwister, wenn ich diesen Satz sage, da muss ich eigentlich aushauchen. Mit meiner erbärmlichen Figur weiß ich aus Gott. Über mich und meine menschliche Existenz hat nicht mein Vater und meine Mutter entschlossen. Sondern aus Gott seid ihr, in Christo Jesu. Er ist uns gemacht zur Weisheit und auch zur Gerechtigkeit. Was heißt Gerechtigkeit? Was heißt das? Gerechtigkeit ist, dass nie etwas zu finden mehr. Das ist nie mehr was zu finden. Weder in Gedanken, in Taten, nicht nur, wir werden freigesprochen, sondern das sieht so aus, als hätten wir nie etwas gemacht. So frei. In ihm die Gerechtigkeit, die Heiligung und die Erlösung. Die Erlösung. Und jetzt mache ich wirklich Schluss. Römer 8, Vers 33. Da heißt es ja, wer will Anklage erheben? Wer will Anklage erheben? Und zwar die Auserwählten. Weshalb denn? Weil die Auserwählten noch nicht fertig sind. Manche sagen, es gibt keine Sünde mehr in den Leben der Kinder Gottes. Das sind die Schlimmsten auf Deutschland. Also die sind so von sich überzeugt, leben ein perfektes Christentum und es stinkt hinter ihnen her. Anklage. Wer will anklagen? Wer will anklagen? Und wie lautet die Antwort? Liebe Geschwister, wenn uns die Botschaft mal abhanden kommt und wir in ein tiefes Loch, ich denke an Menschen, die auch depressiv nach unten stürzen, hilflos, und wir auch Stunden also der Ohnmacht, des Alleingelassenseins durchleben, wie können wir eigentlich Mut fassen und Anklagen kommen? Du Armer, du bist doch ein Tropf, du bist zu nichts fähig, bist du. In solchen Stunden kommen ja solche tiefe Anklagen. Da werden auf einmal Dinge aufgerechnet, die schon 20, 30 Jahre sind. Und was sagt da die Schrift? Wer will euch anklagen? Gott ist hier. Und zwar, wie? Der gerecht spricht. Weshalb spricht er gerecht? Weshalb? Weil sein Sohn für unsere Schandtaten gekreuzigt und gestorben ist. Jede Zielverfehlung ist am Kreuz verhandelt worden. Wenn eine Anklage erfolgt, dann müssen wir wissen, wo sie herkommt. Dann kommt sie immer von unten. Sie klagen an. Und da kann Gott sagen, für die Maria und für den Henry alles bezahlt. Du kannst ruhig gehen. Und dann kommt die nächste Frage. Und wer wird verurteilen? Wer wird verurteilen? Wer steht auf? Da kommt die andere Antwort. Christus ist hier, der gestorben ist und der zur Rechten der Majestät sitzt. Und was macht er dort? Was ist seine Beschäftigung? Einmal zu warten, das wissen wir, aus 15. Er sitzt zur Rechten der Majestät und hat eine Beschäftigung, nämlich zu warten, bis der Vater ihm alle Feinde unter die Füße legt, und noch eine andere Beschäftigung. Er verwendet sich unaussprechlich für uns. So, und vor wem? Vor wem? Engel? Ja, also ist das so, wenn wir nicht nach den Linien des Geistes laufen, dass also dann der Vater sein Gesicht verzieht, solche Runzeln macht, wie das die Väter machen, wenn die Kinder nicht spuren, und dann kommt der Sohn und sagt, Papi, sei doch wieder lieb. Ist das die Tätigkeit in Beschäftigung unseres Herrn? Nein. Er verwendet sich für uns, das heißt also, jede Anklage, die uns erhoben wird von Zeit der Finsternis, die kann aber enden, sagt er, ich bin selbst am Kreuz für diese Verfehlung gestorben. Er muss es nicht mit unserem Vater machen. Er ist glückselig, dass er seine Kinder hat, und wir sollen in seinem Geist leben. Und wir sind also beschäftigt gewesen mit zwei Aussagen von dem großen Geheimnis. Wir machen am Freitagabend weiter, und wenn die Zeit nicht reicht, dann machen wir über Mitternacht weg. Seid ihr einverstanden? Gut. Wir beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir preisen dich und verherrlichen deinen großen Gottesnamen und auch deinen Christus, der für uns alle sein Leben gegeben hat, damit wir wieder heil werden, damit wir aus der Verlorenheit, aus der Gebundenheit, aus der Verklavung an die Sünde herausfinden konnten. Wir danken dir für dieses neue, glückselige Leben, was du uns ermöglichst in der Kraft des Heiligen Geistes und durch dein geschriebenes Wort haben zu dürfen. Und wir freuen uns mit einer überaus großen Freude, dass es dir gelingen wird, nicht nur uns zu vollenden, sondern alles, was du verloren hast, durch die Sünde, durch den Einbruch des Ungehorsams, alles wirst du zurückhaben, weil der Preis ausreicht und dein Christus am Kreuz alles richtig gemacht hat. Wir danken dir dafür, dass du uns ganz und gar erfüllen willst, unsere Herzen durchdringen willst, dass wir lernen, so zu werden, wie du schon heute bist. Segne dein Wort an uns. Amen.